Ja, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ich habe einen Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 8 mitgebracht und lese ab Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und jetzt sagen die Pharisäer: Aber wir sind Nachkommen Abrahams und niemals Sklaven gewesen, wandten sie ein. Wovon sollten wir eigentlich befreit werden? Jesus erwiderte ihnen: Eins ist sicher, jeder, der sündigt, ist ein Gefangener der Sünde. Ein Sklave kann sich nicht darauf verlassen, dass er immer in dem Haus bleibt, in dem er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und noch ein Anhang aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und da habe ich dann gedacht, ich mache mir mal Gedanken über Freiheit. Also das Thema der heutigen Predigt ist Freiheit. Was bedeutet Freiheit? Menschen werden vielleicht antworten: Jemand ist frei, wenn er tun und lassen kann, was er will. Ich denke mir, das ist eine gute Definition von Sünde. Tun und lassen können, was ich will. Wenn mein Wille mein Leben bestimmt, dann bin ich ein Sünder. Aber was Freiheit angeht, kennen wir uns ja aus. Wir leben in einem Land, in dem Freiheit herrscht. Wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das Grundgesetz. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was gibt dem Menschen Würde? Seine gesellschaftliche Stellung? Seine Bildung? Nein, nichts von beiden. Gott gibt dem Menschen seine Würde. Denn es steht geschrieben im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Der Parlamentarische Rat, der 1949 das Grundgesetz beschlossen hat, bestand aus Personen, die gottesfürchtig waren. Und die haben sich an Gottes Wort gehalten, als sie dieses Grundrecht geschrieben haben. Artikel 2. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Glaube, religiöser oder politischer Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Ja, im Römerbrief Kapitel 2, Vers 11 steht: Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und so weiter, immer diese Freiheit der Meinungsäußerung und so weiter, alles, wir leben in einem Land, in dem wir sehr viele Freiheiten haben. Nur noch eine Kleinigkeit am Rande, die eigentlich mit Freiheit wenig zu tun hat. Das Wort Passdeutscher, das dringt ja jetzt durchs Land durch, von der AfD da ins Leben gerufen. Und nach meiner Vorstellung meinen die damit jemand, der früher mal eine andere Staatsangehörigkeit hatte und nun hier eingebürgert ist und jetzt einen deutschen Personalausweis hat, der ist ein Passdeutscher, also ein Deutscher zweiter Ordnung. Artikel 116 des Grundgesetzes. Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Punkt. Das ist Freiheit. Wenn ich also jemanden schlage oder trete oder verletze, dann verletzt sich seine körperliche Unversehrtheit. Wenn ich eine Person aufgrund ihrer Hautfarbe, Staatsangehörigkeit oder anderem benachteilige, dann verstoße ich gegen das Grundgesetz. Im Galaterbrief Kapitel 5 schreibt Paulus, Vers 3, liebe Brüder, durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Nehmt vielmehr in gegenseitiger Liebe Rücksicht aufeinander. Es ist also so, Freiheit und Liebe hängen ganz eng zusammen. Freiheit ohne Liebe kann ich mir nicht vorstellen. Aus Matthäus Kapitel Vers 22, ab Vers 35. Ein Schriftgelehrter versuchte Jesus und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Da zitiert er 5. Mose Kapitel 6, Vers 5. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also, die Liebe ist die Grundlage für das Zusammenleben der Menschen und die Grundlage für die Freiheit der Menschen. Meine Freiheit kann also nicht unbegrenzt sein. Sie hört da auf, wo ich die Rechte anderer Personen verletze. Der Heilige Geist macht uns fähig zur Liebe zum Nächsten und nur so sind wir fähig zum Frieden mit anderen Menschen. Ich habe mal einige Bibelstellen rausgesucht, was jetzt den Heiligen Geist angeht. Der Heilige Geist macht uns fähig zur Liebe zum Nächsten. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch umkehrt, so steht es in Gottes Wort, dann wird er neu geboren. Das sagt Jesus zu Nikodemus. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Mensch wird grundsätzlich durch den Heiligen Geist Gottes erneuert. Es ist keine Renovierung, es ist keine Reparatur. Er ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das steht an vielen Stellen der Bibel. Zum Beispiel Römer Kapitel 6, ab Vers 6. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn nun in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und so weiter. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Das ist das Entscheidende am Christsein. Durch Bekehrung, durch Umkehr wird ein Mensch eine neue Kreatur. Aber noch mal einige Beispiele aus dem täglichen Leben zum Thema Freiheit. Eine Mutter setzt ihr Kleinkind in den Laufstall. Das hat jetzt nur noch so eine 1,50 Meter mal 1,50 Meter Fläche, auf der sich bewegen kann. Ist das jetzt Einsperren? Ist das jetzt Freiheitsentzug? Nein, das ist Schutz. Reiner Schutz. Das Kind hat seinen Bereich zum Spielen. Es ist alles, was es braucht. Es kann sich im Laufstall frei bewegen. Wenn es hinfällt, fällt es weich. Es kann sich an den Gitterstäben festhalten, kann stehen üben und so weiter und so weiter. Das Kind ist frei, aber in Grenzen, in den Grenzen, die es halt braucht zu seinem Schutz. Im Herkunftswörterbuch steht, ich weiß nicht, ob jemand weiß, was ein Herkunftswörterbuch ist, aber Worte entwickeln sich mit der Zeit und der Duden Verlag hat ein Herkunftswörterbuch herausgegeben, in dem drin steht, wo was so herkommt. Und im Herkunftswörterbuch steht, dass Freiheit aus der indogermanischen Wurzel Prai kommt. Und Prai hat die Bedeutung schützen, schonen, lieben. Frei sein bedeutet also, sich in einem Schutzraum zu befinden. Aber in einem Schutzraum, in dem jeder geschützt ist, nicht nur ich. Also habe auch ich meinen Anteil am Schutz der anderen zu meinem Anteil beizutragen. In diesem Buch Ja, aber steht auch ein interessantes Beispiel für Freiheit. Ich lese es einfach mal vor, ist ein relativ kurzer Text. Ein Architekt baut eine hohe Brücke mit der Besonderheit, er lässt die Geländer weg. Stellen Sie sich vor, Sie würden mit einer Menschengruppe über diese Brücke gehen. Wo würden Sie sich aufhalten? Doch möglichst in der Mitte der Brücke, damit Sie nicht zu nah an den Rand kommen, denn das könnte ja sehr gefährlich werden. Sobald Leitplanken angebracht würden, könnten Sie sich frei auf der Brücke bewegen, bis an den Rand der Brücke gehen und die schöne Aussicht genießen. Das ist Freiheit. Freiheit finden wir in den Grenzen, die Gott liebevoll gezogen hat. Durch seine Gebote. Was uns unfrei macht, uns unseren Schutz nimmt, das ist die Sünde. Im Galater Kapitel 5 steht drin, was Sünde alles im Menschen hervorbringt. Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit und Neid, Mord, Streit, Hinterlist, Verlogenheit, üble Nachrede und so weiter und so weiter. Alles Dinge, von denen wir täglich in den Nachrichten hören und lesen. Die Menschen stehen unter der Macht der Sünde, die alle diese Dinge hervorbringt. Und das Schreckliche daran ist, dass die Sünde uns den Tod, die ewige Verdammnis bringt. Aber der Heilige Geist macht uns fähig, diese Dinge zu lassen. Und Gottes Wort sagt ganz klar, dass jeder, der umkehrt, Buße tut und Jesus als seinen Heiland erkennt und annimmt, von der Macht der Sünde befreit wird und ewiges Leben in Gottes Reich hat. Wie gesagt, er wird eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Zwar gelten nach wie vor Gottes Gebote, die uns ja gerade den Schutzraum für unser Leben geben, aber wir sind nun durch den Heiligen Geist fähig, seine Gebote zu halten und Gottes Gebote sind einsichtig und gut. Ich habe mal 3 Verse aus Psalmen herausgeholt. Psalm 19, Vers 9 ist ein Psalm von David. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Psalm 112, Vers 1. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Schon die alten Psalmbeter, die ja nun wirklich eine Beziehung zu Gott hatten, haben gemerkt, Gottes Gebote sind gut und richtig. Gottes Gebote sind wichtig fürs Leben, für das Wohlsein der Menschen. Die Sünde verleitet den Menschen, den Schutz des Nächsten zu missachten. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, den Schutz des anderen zu respektieren. Und im Galaterbrief steht dann auch drin, was der Heilige Geist mit uns macht. Galater 5, Vers 22. Dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Bei Luther steht für Selbstbeherrschung Keuschheit. Ich habe vor einiger Zeit mir über das Thema Selbstbeherrschung Gedanken gemacht. Und dann habe ich mir Folgendes dazu notiert. Selbstbeherrschung ist keine Selbstkasteiung in dem Sinne, ich würde das ja gerne tun, aber Gott verbietet es, also zwinge ich mich, es nicht zu tun. Nein, Selbstbeherrschung ist Freiheit. Eine Freiheit im Sinne von, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich will das sogar gar nicht. Ich weiß, welche Folgen das möglicherweise für mich und andere haben kann. Ich lasse es sein, ich brauche es nicht. Ich bin frei davon, von diesem Zwang, da mitzumachen. Das ist Selbstbeherrschung, das ist Keuschheit. Keuschheit kommt von dem lateinischen Wort conscius und heißt mitwissend, eingeweiht. Ich habe das früher schon mal gesagt, ich sage es gern wieder, weil ich immer wieder, dass das so ein gutes Beispiel ist, nämlich das ist der Sündenfall. Gott hat ja in den Garten Eden gebaut und hat Adam und Eva in den Garten Eden reingesetzt und hat ihnen gesagt, von allen Bäumen des Gartens könnt ihr essen. Nur von diesem einen Baum nicht. Von dem einen Baum der Erkenntnis sollt ihr nicht essen. Und Adam und Eva haben in diesem Garten gelebt und waren glücklich und zufrieden. Und ich bin sicher, sie sind manches Mal an diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse vorbeigekommen, haben ihn sogar angeschaut und wussten, okay, den lassen wir in Ruhe. Und dann passiert diese schlimme Sache, dass Eva verführt wurde. Und der Satan in Form einer Schlange spricht jetzt mit Eva. Sollte Gott gesagt haben und so weiter. Und dann sagt er, aber ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dem Baum esst. Entschuldigung. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dem Baum esst. Und ihr werdet, wieso ist das jetzt alles weg hier? Ist egal. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dem Baum esst. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Alles dies sagt er. Wahrheit und Lüge gemischt, total durcheinander. Was er aber nicht sagt, ist, ihr werdet zwar erkennen, was gut und böse ist, aber ihr werdet das nicht beherrschen. Ihr werdet vom Bösen beherrscht werden. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Es ist zum Jammern, die Folge dieses Ungehorsams, dass Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, war eben, dass sie nicht mehr fähig waren, nur das Gute zu tun, eben auch das Böse zu tun. Und da kommt die Frage immer, wem vertraue ich? Vertraue ich Gott? Meint es Gott gut mit mir? Und im Grunde genommen war es dieses Angucken des Baums. Ja, ich lese das mal vor, 1. Mose Kapitel 3, Vers 6. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie ihrem Mann und auch er aß davon. Vorher steht, alle Bäume im Garten Eden sahen schön aus. Die Früchte waren wunderbar anzusehen, verlockend, alles verlockend. Dieser Baum hatte nichts, was die anderen Bäume nicht hatten. Aber da mussten sie jetzt unbedingt von essen. Und das war leider dieser Ungehorsam gegen Gott. Habe ich mich auch an Lot erinnert. Also es gab ja zwischen Abraham und Lot, Leuten gab es ja Streit und Abraham sagte zu Lot, komm, lass uns trennen. Gehst du nach Westen, gehe ich nach Osten oder umgekehrt. Und dann steht dort im 1. Mose 13, ab Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland und so weiter. Da wählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan. Das war diese Begierde, dieses, ich will das Gute, ich will das Beste von allen. Und das hat er genommen. Die Begierde hat ihn überwältigt. Und ich weiß nicht, warum er nicht zurückgekommen ist zu Abraham. Er muss doch gesehen haben, was in Sodom los war, wie die Menschen dort waren. Aber er ist geblieben. Es ist für mich eine Frage, warum ist er dort geblieben, wo es so schlimm zuging? Ja, die Sünde kommt durch die Augen und bestimmt dann das Handeln des Menschen. So ist das. Sicherlich habt ihr von einem oder anderen schon mal gehört, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt Christ werde, wenn ich mich jetzt bekehre, ach, dann darf ich doch dieses oder jenes nicht mehr machen, was ich doch gerne machen möchte. Ich habe mir vorgenommen, wenn mir das mal passiert, werde ich ihn fragen oder ihn oder sie fragen. Ja, nenn mir doch mal Beispiele. Was darfst du denn dann nicht mehr machen? Und ich kann mir vorstellen, dass dann Dinge kommen, wo ich ihm sage, ist das denn so schön? Ist das denn so wichtig fürs Leben, was du da machen, unbedingt machen willst? Und überleg mal, schadest du dir da nicht selber mit oder schadest du nicht anderen damit? Man kann Beispiele aus dem Leben genug nennen, wo Menschen gefeiert haben oder sonst was und im Grunde genommen haben sie es übertrieben und dann hatten sie hinterher ihren Schaden weg. Zum Beispiel Führerscheinverlust oder was auch immer. Also, Freiheit ist ein Schutzraum, in den Gott die Menschen stellt. Dieser Schutzraum hat Grenzen, in deren Sinn uns Gott einweiht. Sich an diese Grenzen zu halten, ist für einen Christen kein Zwang. Er akzeptiert sie und sie sind kein Problem für ihn. Ich habe aber noch ein tieferes Verständnis von Freiheit gefunden in der Bibel. Und zwar in der Apostelgeschichte in Kapitel 16. Paulus und Silas im Gefängnis. ab Vers 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe mir das wirklich vorgestellt. Wie müssen die sich gefühlt haben? Ein kalter Kerkerraum. Die Füße im Block. Der Rücken zerschlagen. Voller Wunden. Liegen die da auf dem kalten Boden. Und frieren. Die Beine tun ihnen weh, die Beine werden steif. Ich denke, das ist schon Folter, was sie mitmachen mussten. Und in dieser Situation fangen die an zu beten und Gott zu loben und zu preisen. Das ist eine innere Freiheit, die nur Gott geben kann, die nur der Heilige Geist schenken kann. Das ist eine Freiheit höchster Ordnung. Und ich kann nur sagen, das ist die Kraft Gottes im Menschen, die einen Menschen dazu bringen kann, in so einer Situation noch zu loben und zu preisen und den Herrn zu ehren. Und ihr wisst, was passiert ist. Danach sprangen die Türen des Gefängnisses auf und sie waren frei. Auch weltlich frei. Ich möchte mit einem Satz schließen, den ich aus einem Buch abgeschrieben habe. Was in dir geschieht, ist wichtiger als das, was mit dir geschieht. Amen.